Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Und ihr habt ja jetzt schon einige Episoden gehört. Und ja, mein Name ist Marie-Therese Thiel. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft, darunter als CEO und als Vorstandsmitglied. Und heute engagiere ich mich als Beraterin für die Vernetzung von Frauen in der Wirtschaft und für Unternehmen, die Frauen fördern möchten. Ich habe in einer meiner Folgen darüber gesprochen, wie Unternehmen den reibungslosen Einstieg von Frauen in Führungspositionen unterstützen können und darüber, wie Frauen erfolgreich in einer neuen Position starten. Heute ist mein Thema, wie werde ich als Führungskraft sichtbar oder ganz generell, wie mache ich als ambitionierte Frau auf mich aufmerksam? Und dann die Frage, warum stelle ich in einem Podcast, der sich hauptsächlich an Unternehmen richtet, überhaupt diese Frage? Liebe Unternehmen, bietet euren Potenzialträgerinnen und Führungskräften doch mal eine Unterstützung an, wie sie effektiver werden können und wie sie sich besser in der Männerwelt bewegen sollten. Auch so fördert ihr Frauen in Verantwortung. Und letztendlich fördert ihr so auch euer Unternehmen. Ja, und liebe Kolleginnen, ich glaube, in dieser Folge gibt es ganz besonders den ein oder anderen ganz konkreten Tipp für euch, den ihr dann direkt übernehmen könntet. Für dieses Thema freue ich mich auch heute wieder, Live Neugeboren an meiner Seite zu haben. Live ist, wie auch schon sehr bekannt, Kommunikations- und Strategieberater und unterstützt Führungskräfte dabei, ihre Position authentisch zu kommunizieren und sich selbst nachhaltig zu positionieren. Also für unser Thema heute ganz genau der Richtige. Also deswegen danke Live, dass du dabei bist und mir die entscheidenden Fragen stellen wirst.
Ja, Marie-Therese, das freut mich total, gerade bei dieser Folge dabei zu sein. Du hast es schon gesagt, das ist ja genau mein Thema. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass dann ich nur Fragen stelle und nicht zu sehr selber zum Referenten hier werde. Aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Fangen wir doch mal mit einer Sache an, die mir jetzt so ein kleines bisschen erstmal auf der Zunge liegen würde, weil ich das ganz häufig von meinen Klientinnen und Klienten gefragt werde. Mensch, Live, werde ich immer wieder gefragt, warum soll ich denn hier noch ganz viel mit irgendwelchen Kommunikationsmethoden auf mich aufmerksam machen? Ich muss doch erstmal einfach nur gut sein und Kompetenz, das setzt sich doch dann durch. Also steht Kompetenz nicht eigentlich im Vordergrund, wenn man sichtbar werden will? Muss man da noch viel drumherum machen? Was sagst du? Was ist deine Antwort auf die? Weil das kriegst du bestimmt auch häufig gefragt, oder?
Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und insbesondere Frauen glauben ja immer, sie werden durch Kompetenz und gutes Arbeiten entdeckt. Und dazu sage ich dann immer, Kompetenz ist erstmal das allererste in deinem Fachgebiet. Ja, das ist die Pflicht. Aber damit das nicht untergeht, wie kompetent du bist, muss die Kompetenz auch verkauft werden. Und das ist dann die Extrameile, die sein muss, wenn man Verantwortung übernehmen will, wenn man vorankommen will und eine weitergehende Position anstrebt.
Was ich immer wieder auch sage, ist, vielleicht sind gerade diejenigen, die da so ein bisschen skeptisch sind, dass man da noch extra drauf aufmerksam machen muss, selber Personen, die sehr aufmerksam gegenüber anderen Menschen sind. Aber das sind ja nicht alle. Also viele Menschen achten ja einfach gar nicht so sehr auf ihre Umgebung und dementsprechend, also nur kompetent zu sein, heißt halt nicht, dass das, ja, sprechen wir es aus, so manch ignorante Person in seinem Umfeld oder in deinem Umfeld das dann auch wirklich mitbekommt. Und das ist halt schade. Und die Techniken, die wir dann anwenden, helfen, das zu umgehen und das wirklich auch der Letzte, der das dann mitbekommt.
Ja, so ist das. Und man muss sich ja mal in die Position versetzen, Mitarbeiter, Vorgesetzter. Und jede Führungskraft hat Vorgesetzte. Und ja, die Vorgesetzten haben meistens so viel um die Ohren, dass es je nachdem, wie empathisch sie sind, wie auf ihre Umwelt ausgerichtet sie sind, merken sie das, dass man kompetent ist und dass man voran will, oder sie merken es nicht.
Ja.
So, und gerade an der Stelle ist es so sehr wichtig, dass man sich sehr klar ist über das, was man kann, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und was für einen beruflichen Lebensweg strebt man eigentlich an. Und mein Rat wäre hier an die Kolleginnen, sich darüber klar zu sein und dies dann ganz konkret an deinen Vorgesetzten zu kommunizieren.
Ja.
Nur dann wird da was raus und der Vorgesetzte und das Unternehmen werden das honorieren, weil sie natürlich auch immer Listen von Nachfolgekandidaten erstellen, Listen von Potenzialträgerinnen. Und ich wurde selbst mal von unserem damaligen CEO gefragt, Frau Thiel, Sie stehen immer auf Potenziallisten, aber keiner weiß, was man mit Ihnen machen soll.
Ja.
Und zum Glück war ich in dem Moment so sortiert, dass ich ihm einen ganz konkreten Vorschlag machen konnte und der wurde dann auch realisiert. Also sprich, zusammengefasst, sei dir klar darüber, wo du hin willst, sei dir klar darüber, was deine Stärken sind, positioniere deine Stärken, streich sie heraus und kommuniziere diese Stärken gegenüber einem Vorgesetzten.
Ich finde, du hast da gerade auch noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnt mit der Betonung auf die Stärken. Weil viele haben ja auch Angst, das erlebe ich auch immer wieder, dass diese Form von sich sichtbar machen, sich aufmerksam machen, ja letztlich Selbstmarketing, darüber sprechen wir ja hier, dass es etwas Unseriöses wäre, wo man dann irgendwie irgendwelche Luftschlösser aufbaut. Darum geht es aber gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwas auf Neudeutsch zu faken, sondern es geht darum, den Scheinwerfer auf Stärken zu richten. Und das kann ja eigentlich nicht verkehrt sein.
Das ist völlig richtig. Also Selbstmarketing hat ja immer so einen negativen Touch. Aber mal ganz ehrlich, wo fängt Selbstmarketing an und wo hört das auf? Also wenn ich mich irgendwo vorstelle und kompakt mich vorstelle und meine Stärken unterstreiche, das ist doch noch kein Selbstmarketing.
So, doch, schon. Aber ein gutes Selbstmarketing.
Aber ein gutes,
genau. Also daher ist es ja nichts Schlimmes, Selbstmarketing zu betreiben. Ne? Also das muss man sich immer wieder klar machen, sondern es ist etwas ganz Legitimes.
Aber gerade bei Frauen ist dieser Begriff sehr negativ belegt.
Ja.
Deswegen sage ich so, naja, das ist für mich jetzt kein negatives Selbstmarketing. Und an der Stelle empfehle ich, und das ist auch ein Tool, was ich meinen Mentees immer empfehle, übt einen sogenannten Elevator-Pitch. Also ne, in der Zeitspanne eines Aufzugs, wo er von 0 bis, weiß ich nicht, 10. Etage fährt, wenn man Glück hat, dass du da im Schlaf sagen kannst, wofür stehst du? Stell dir vor, du triffst den Vorstandsvorsitzenden oder ein Vorstandsmitglied im Aufzug und der sagt, ach, hallo, Frau so XY, ich habe Sie schon mal gesehen. Und dass du dann spontan sagen kannst, ja, auch schön, Sie zu treffen. Sie wissen ja, ich bin Frau sowieso. Ich arbeite dort und dort. Ich bin im Moment mit dem Projekt befasst. Und je prägnanter man das in einem kurzen Satz hinkriegt, umso mehr wird es dem Gegenüber in Erinnerung bleiben.
Ja, ja, absolut. Und ich meine, genau das, was du gerade von dir selber berichtet hast, dass dein CEO dich gefragt hat, hey, Frau Thiel, Sie stehen auf allen Listen, aber irgendwie so richtig weiß ich nicht. Das war ja die Einladung zu so einem Pitch. Und das kann ja auch genau so im sprichwörtlichen Fahrstuhl passieren.
Ja, das passierte nicht im Fahrstuhl. Es passierte sogar, er hat dann gesagt, ja, wir waren bei einer Sitzung, wo ich Protokoll führte und er hat dann hinterher gesagt, ich komme mal hinterher zu Ihnen ins Büro. Und da war ich hatte Gott sei Dank schon zwei Charts vorbereitet, welche Position ich haben wollte und warum ich für diese Position gut war. Und das war schon eine Position, letztendlich die Vorstandsposition in Ungarn, wo mein Weg seinen Anfang genommen hat in der Vorstandskarriere, ich dann ja auch letztendlich bekommen habe. Und das war schon länger in länger in Diskussion und mein direkter Vorgesetzter hat sich nicht so richtig getraut, das bei dem CEO vorzubringen. Und so hat das ganze Leben dann seinen Lauf genommen.
Ja, dann macht Frau das eben selber.
Genau.
Ich habe zu diesem Elevator-Pitch nochmal einen ganz persönlichen Tipp. Was extrem wichtig ist, ist, dass man eben nicht nur sagen kann, wo man vielleicht gerade dran arbeitet oder was man machen möchte, sondern dass man da auch etwas einbaut, warum man das möchte. Also was ist der eigene Antrieb? Vielleicht dann ganz, ganz kleiner, so ein Exkurs. Schaut euch doch mal wirklich diesen sehr, sehr berühmten Golden Circle von Simon Sinek an. Wir machen mal in die Shownotes da einen Link zu, wo er sagt, nur das, warum du etwas tust, bewegt Menschen und weniger, was du tust. Und da hat er auch wirklich recht. Also das, was so deine eigene Motivation ist, dein eigener Antrieb, wenn man das noch in den Elevator-Pitch kriegt, dann wird's richtig gut. Ich habe direkt noch eine Frage. Hast du selber schon mal, also ich erlebe dich als eine Persönlichkeit, die, glaube ich, weniger Probleme hat, dann im entscheidenden Moment für sich selber zu sprechen. Aber das fällt ja vielen schwer. Also genau das zu machen, du hast die Gelegenheit mit dem CEO. Wie kann man sich trauen, im entscheidenden Moment dann für sich selber zu sprechen? Hast du da vielleicht für Leute, die so ein bisschen auch introvertierter sind, einen Tipp?
Tja, also auch jeder Vorgesetzte und jeden, den du dann gegenüber hast, das muss ja gar nicht der CEO eines Unternehmens sein. Es kann ja auch ein entscheidender Kunde sein oder sonst jemand, ist letztendlich ein Mensch und du musst irgendwie das Interesse dieses Menschen für dich erwecken quasi, dass der das auch in Erinnerung behält, ja. Es strömen ja auch auf solche Menschen jede Menge Eindrücke ein, aber der muss in Erinnerung behalten, da habe ich doch mal eine Frau kennengelernt, ganz flüchtig, die arbeitete doch da und da dran und ja, war sehr beeindruckend in ihrer Klarheit. Und ich glaube, Prägnanz und Klarheit ist eigentlich etwas, was sehr wichtig ist an der Stelle.
Ja, und sich immer wieder bewusst zu machen, es ist nichts Ehrenrühriges dabei, für sich selber zu sprechen. Wie siehst du, also da bin ich jetzt mal sehr neugierig, gerade in so einer Situation, wenn man sich dann face-to-face vielleicht trifft, also das, was du beschrieben hast, jetzt dein CEO oder deine Vorgesetzten wissen, wer du bist, das ist ganz klar, aber vielleicht trifft man ja mal auf Netzwerkpartner, wo man eben genau das auch machen sollte, so ein Elevator-Pitch vielleicht auf potenzielle neue Arbeitgeber und so weiter. Braucht es heute da noch eine richtige Visitenkarte, die man dann übergeben kann? Ist das vielleicht noch so ein Werkzeug, was man im richtigen Moment in der Hand haben könnte? Oder ist das out? Was sagst du?
Also, da würde ich mal sagen, das ist ziemlich Oldstyle, ja. Mhm. Aber ich denke, man braucht es immer heute noch. Und also, wenn ich zu irgendwelchen Treffen gehe, Konferenzen oder sonstige Treffen, ich gehe nie ohne Visitenkarte aus dem Haus und ich habe sogar 4 oder 5, weil je nachdem, was für einen Hut ich aufhabe.
Welche Rolle du gerade hast.
Welche Rolle ich gerade spiele, ja. Und ich finde es schrecklich, wenn man so beim ersten Treffen so die Visitenkarten rausholt und alle die so auf den Tisch blättern, ja. Mhm. Es sei denn, es ist wirklich ein reines Business-Meeting, wo irgendwie ein Vertrag verhandelt werden soll, dann ist das, glaube ich, ein sehr hilfreiches Mittel, weil man legt sich die ja dann, so wie die gegenüber sitzen, auf den Tisch und weiß noch, wer ist eigentlich wer. Ne? Das ist ja ein Mittel, damit man sich merkt, man kann sich manchmal nicht 5, 6 Namen auf einmal merken, dann legt man sich die Visitenkarte auf den Tisch in der Reihenfolge. Dann, okay. Aber wenn es so ein Netzwerktreffen ist, ja, dann ist das schrecklich, wenn man irgendwie immer sofort die Visitenkarte gesteckt kriegt, bevor man überhaupt 2, 3 Worte mit jemandem geredet hat. Man sollte das dann vielleicht am Ende des Gesprächs, ach, darf ich Ihnen noch mal meine Karte geben? Wir können ja dann im Austausch bleiben und so weiter. Und ja, es gibt auch elektronische Visitenkarten. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich dann nach so einem Abend in meine Jackentasche gucke oder in die Handtasche, das ist schon, dann erinnere ich mich, wenn ich die haptische Karte in der Hand habe, welcher
Absolut.
Mensch war das?
Ja.
Ja, und ich bin ja auch immer so, dass man solche Treffen nacharbeiten soll. Man hat ja irgendwie mit dem gesprochen über irgendetwas und man hat sogar vereinbart, ach, da kann ich dir doch mal den Tipp schicken oder die Unterlage oder sonst was, ja. Mhm. Dann schreibt man einfach eine ganz nette Mail und das kann man nicht pro Treffen mit, weiß ich nicht, 10 Leuten machen, aber es reicht, ein oder zwei, die einem am meisten in Erinnerung geblieben sind. Und wie gesagt, dann auch wirklich die Kontakte in das elektronische Kontaktverzeichnis speichern, damit man sie parat hat.
Das ist, finde ich, eine schöne Überleitung zu diesem generellen Thema Netzwerken auch nochmal, weil wenn es jetzt darum geht, als Führungskraft sichtbar zu werden, als insbesondere dann weibliche Führungskraft, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann ist natürlich auch die Frage, wie schafft man das, sich da strategisch ein Netzwerk aufzubauen? Und das ist ja nicht immer ganz einfach. Jetzt kommt nicht auf jeden der CEO wie bei dir einfach zu, sondern manchmal muss man ja auch diese Netzwerke erstmal wirklich sich erarbeiten. Was würdest du sagen, wie kann man es schaffen? Welche Strategien helfen da, zu wichtigen Entscheidungsträgern Zugang überhaupt zu bekommen, sowohl vielleicht im eigenen Unternehmen als auch außerhalb?
Erstmal muss man sich klar überlegen, wen möchte man denn kontakten? Also wer könnte denn wichtig sein? Also dass man vielleicht so eine Stakeholder-Map erarbeitet für sich selber, ganz allein oder mit einem Sparringspartner zusammen, wo man ganz klar bei Verbänden, Kunden, eigenes Unternehmen, Vorgesetzte, direkte Kollegen, weiterverzweigte Kollegen, das kann man ja alles auflisten und kann sich da Namen raussuchen und kann ganz klar überlegen, wie kriege ich denn Kontakt zu dem? Also das ist dann ein ganz strategisches Vorgehen. Mhm. Und letztendlich haben wir heute ein wunderbares Mittel mit den Social-Media-Netzwerken. Da ist LinkedIn zauberhaft, ja, und eine wunderbare Hilfe. Natürlich findet das Leben analog statt, aber du findest auf LinkedIn erstmal jede Menge und du wirst auch da gefunden.
Ja.
Deswegen, das ist die virtuelle Visitenkarte, wo man ja auch noch viel mehr unterbringen kann als auf dem kleinen Kärtchen.
Absolut, da hätte ich dann gleich auch noch eine ganze Menge Fragen zu, weil da weißt du, bin ich auch sehr stark aktiv in dem Feld. Zu diesem Thema Zugang zu Menschen zu finden, jetzt egal ob im eigenen oder auch über das eigene Unternehmen hinaus, da ist mir so ein bisschen aufgefallen in den letzten Jahren, also ich tue mich da selber schwer. Aber ich habe irgendwann für mich gelernt, jede Zurückhaltung, Menschen sinnvoll anzusprechen, ist eigentlich komplett unsinnig. Weil die können ja nicht mehr als Nein sagen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wenn man aber jemanden mit Substanz und auch mit einer gewissen Überlegung anspricht und fragt, hey, ich würde gerne mich mal auf ein Gespräch treffen und auch erklären können, warum man das möchte und was man besprechen möchte, dann erlebt man fast nie Ablehnung. Na, also so haben wir beide uns beispielsweise kennengelernt. Ich habe dich angeschrieben, habe gesagt, ich finde deinen Werdegang extrem spannend. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil ich glaube, dass davon viele Menschen was lernen können. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gesprochen. Und das ist etwas, ich glaube, da braucht man einfach ganz, ganz wenig Scheu haben.
Ja, das ist richtig. Ich finde, je konkreter man dann sein Anliegen äußert, also was ich nicht so gut finde, könnten wir uns mal auf einen virtuellen Kaffee treffen und mal die Synergien ausloten. Wir scheinen viele Überschneidungsinteressen zu haben. Also mit so einer Ansprache braucht man gar nicht anzufangen.
Ja, weil das ja auch etwas ist, was man dann vielleicht 100 geschickt hat. Also
so
individuell sollte man es schon tun, ne?
Ganz genau. Und ich denke zum Beispiel, wenn ich zu irgendeinem Treffen gehe und wo hinterher vielleicht eine Diskussion ist, öffentliche, warum nicht als Frau, die sichtbar werden möchte, sich auch mit einem Konferenzbeitrag, einem Diskussionsbeitrag beteiligen, kurz aufstehen, sagen, ich bin Frau sowieso, bin bei dem und dem Unternehmen und ich hätte mal die und die Frage. Bitte kein Kontra-Referat dann halten, sondern ganz konkret zu der Frage kommen und ich gebe Brief und Siegel, da gibt's ja dann Konferenzpausen, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ach, was Sie gesagt haben, können wir das nochmal weiter vertiefen und so weiter, ja, schon da sind die ersten Kontakte.
Oder umgekehrt machen. Ja. Sich Menschen rauspicken, deren Beiträge man spannend fand, deren Fragen man spannend fand, in der Pause auf die zugehen und oder danach bei LinkedIn anschreiben oder per E-Mail anschreiben und sagen, ich fand das sehr interessant, können wir das nochmal vertiefen?
Genau. Und Panelisten auf irgendwelchen Konferenzen. In der Regel werden die Namen an die Wand geworfen und die muss man sich ja nur abschreiben, wenn man nicht schon den in der Einladung die quasi Porträts hat, wo auch ganz oft E-Mail-Adressen oder LinkedIn-Profile dabei sind. Und dann schreibt man die einfach ganz nett an. Ja. Ich war Gast auf einer Podiumsdiskussion, wo Sie da und dazu was beigetragen haben. Können wir uns mal da und darüber austauschen? Genau, das wird keiner ignorieren.
Genau, und auch niemand irgendwie anstößig finden.
Nein.
Ganz im Gegenteil, ja. So, ich habe auch, also es gibt natürlich manchmal, dass es dann nicht funktioniert, dass da nicht zustande kommt. Aber das ist auch normal und da muss man dann einfach durch. Das Einzige, was also mein allerwichtigster Tipp neben traut euch, wäre es, wenn ihr es dann macht, wenn ihr euch traut, unter keinen Umständen schon direkt in den ersten dieser Kontaktaufnahmen irgendwas unterbringen, was darauf hindeuten könnte, dass ihr von denen etwas wollt. Weil dann gehen da nämlich sofort die Schutzklappen hoch und das mag dann niemand. Also wenn man das Gefühl hat, man wird nur angeschrieben, weil man wenn man einen Job haben will oder wenn man es verkaufen möchte, dann das klappt einfach nicht. Jetzt hast du gerade schon das Thema Social Media angesprochen, LinkedIn angesprochen. Du bist da selber unglaublich aktiv drauf. Ich klicke mal gerade nebenbei in dein LinkedIn-Profil. Deine Zahlen, die gehen nämlich ständig rauf. Ich bin da immer fast schon neidisch. Du hast inzwischen fast 14.000 Follower. Also als wir aufnehmen, 13.879. Das ist tatsächlich etwas, was immer noch ganz, ganz viele völlig unterschätzen. Was würdest du deinen Klientinnen, weiblichen Führungskräften, die sichtbar werden wollen, dazu sagen? Warum sollten sie das tun?
Ja, weil das Leben findet analog statt, wie ich schon gesagt habe, aber Social Media hilft, dein Wirken, deine Botschaften einer breiteren Community zugänglich zu machen. Du kannst ja nicht immer und überall gleichzeitig sein. Und auch die Menschen, die an dir interessiert sind, erleben dich ja nicht permanent auf allen Veranstaltungen oder können an deinen Gedanken teilhaben. So, und deswegen ist mein Rat, lege dir erstmal ein anständiges Profil zu. Also mit Foto, mit klarem Lebenslauf, mit inhaltlicher Info, was du treibst, wofür du stehst. Und vielleicht auch ein anständiges Foto, nicht so ein kleines Pixie-Ding, wo man noch unterbelichtet ist. Also es muss schon von den Farben auch ansprechend sein. Aber dazu gibt's ja unzählige Berater, wie man das machen soll.
Hallo, hier bin ich.
Ja. So, aber dann, und wie viel man auf LinkedIn macht, hängt von der Leidenschaft für dieses Medium ab, ja. Ich schaue, wenn ich mir jemand im Leben begegnet oder wenn ich Referenten suche oder wenn ich mache ja viel, dass ich Veranstaltungen konzipiere und viel moderiere. Da gucke ich mir die Leute zuerst das Profil auf LinkedIn an und was ganz wichtig ist, kann man ja auch gucken, dessen Aktivitäten. Was hat der bisher gepostet? Wie hat er das gepostet? Hat er irgendwelche geliked? Welche Kommentare hat er geschrieben? Er oder sie? Daraus kriegt man schon einen sehr guten Eindruck über den Menschen und in welcher Bubble dieser Mensch lebt. Ja? Und daraus kriege ich immer schon ein ganz gutes Bild. Und mein Prinzip ist, dass ich eigentlich nur darüber berichte, was in meinem Leben so passiert. Und dann sagen die meisten Leute, ja, aber bei mir passiert doch gar nichts. Und so, aber es passiert ständig etwas. Und ständig geht einem dann irgendetwas durch den Kopf, ja, was man dann aus Anlass dieses Erlebnisses, was man hatte, vielleicht auch mal thematisieren kann. Also absoluter Rat, authentisch sein.
Ja, was zu faken hat eigentlich nie Sinn, weil das meistens bei den Menschen, also die spüren das dann schon sehr, sehr schnell. Also ich hab immer drei Sachen auf die Frage, warum sollte ich das tun als Führungskraft, die ich dann antworte. Das eine ist ja der Bestätigungseffekt. Du lernst jemanden kennen beim Netzwerktreffen, du lernst jemanden bei einer Veranstaltung kennen. Eine Führungskraft wird auf dich aufmerksam und sucht nach Informationen zu dir. Und dann gucken die meisten heute auch bei LinkedIn, Personaler sowieso. Also es gibt keinen Personaler, der nicht mal dann LinkedIn konsultiert. Und wenn man dann ein entweder ganz schlechtes Profil hat, ein Profil, was einen viel, viel kleiner und viel weniger kompetent oder wichtig wirken lässt, als man ist, dann ist das nicht gut. Oder wenn man gar nicht auftaucht, ist es noch viel schlechter. Unsichtbarkeit ist immer schlecht. Wenn man da aber dann auf, ja, für diejenigen, die nachschauen, die Bestätigung wollen, eben zeigen kann, wer man ist und wofür man steht, dann ist das sehr wertvoll. Das Zweite ist, es gibt kaum ein Netzwerk, was wirklich so viele echte Führungskräfte hat, die das selber benutzen. Also fast alle anderen Social-Media-Kanälen werden in der Regel immer von irgendwelchen Teams und von irgendwelchen Social-Media-Beauftragten gemanagt. LinkedIn so gut wie gar nicht. Also es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr hochrangige Führungskräfte, die dort wirklich persönlich sind und persönlich auf dich aufmerksam werden können. Also ich hatte zum Beispiel schon, ich habe mir einen Korb eingehandelt, aber ich habe den Vorstandsvorsitzenden der Telekom AG gefragt, ob er in meinen Podcast kommen kann. Und er hat mir persönlich geantwortet. Und man merkte richtig, er hat auch wirklich persönlich geantwortet. Das ist also wertvoll. So. Und das Dritte ist kontinuierlicher Kontakt. Wenn man irgendwie zweimal im Jahr jemanden bei einem Netzwerktreffen trifft, dann ist das eine. Aber kontinuierlich von jemandem etwas mitzubekommen, das baut ja auch erst so eine gewisse Sichtbarkeit auf. Und das eben kann man über aktives LinkedIn sehr, sehr einfach erreichen.
Ja, da hast du schon alles super zusammengefasst. Und ja, das größte Kompliment, was ich mal bekommen habe bei einer Veranstaltung in Berlin, da kam der Moderator auf mich zu und begrüßte mich mit Namen. Oh, ich sag, super, haben wir uns schon irgendwo getroffen? Nein, sagt er, ich kenne Sie, ich bin mit Ihnen vernetzt über LinkedIn und Sie sind genauso wie Ihre Posts.
Ja, genau.
Also das war schön.
Und das stimmt auch. Genau das war mein Eindruck auch, als ich dich dann im Real Life sozusagen kennengelernt habe. Mhm. Jetzt kommen wir mal ganz, ganz langsam zum Schluss. Ich würde gerne noch zwei Sachen mit dir besprechen. Das eine ist, was sagst du so zum Thema Auftreten, so der Präsenz im Raum? Hast du da ganz konkrete Tipps? Du hast in den letzten Episoden immer schon viel einfließen lassen, also über von Kleidung bis zu der Frage, wo man sitzen muss in einem Meetingraum. Aber das können wir vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Und dann kannst du dir schon mal überlegen, im Hinterkopf habe ich noch die Frage nach, hast du Tipps, was man unter keinen Umständen machen sollte. Was sind so Not-to-Dos sozusagen, die man auf keinen Fall tun sollte? Aber kommen wir mal zu Präsenz im Raum. Was sagst du da?
Ich sag das mal jetzt aus Sicht einer Frau und als Tipp für die Kolleginnen da draußen. Ja? Also ich kann nur sagen, legt euch eine Garderobe zu, in der ihr euch wohlfühlt, aber in der ihr auch auffällt. Entweder durch die Farbe auffällt oder durch deren Extravaganz, ja. Also das sind dann quasi so Uniformen, die man hat und wo man nicht lange überlegen muss, aber die passen immer. Also früher hat man gesagt, Kleider machen Leute. Ja, dieser Satz mag alt sein, aber er gilt immer noch. Also unterschätzt nicht, welche Strahlkraft ihr habt, wenn ihr in einem gut gekleideten Outfit tretet, wo man sieht, dass ihr euch wohlfühlt. Das ist erstmal das Erste. Dann darüber haben wir schon mal gesprochen, wenn Meetings sind, bitte seid pünktlich und setzt euch in die Mitte des Konferenztisches. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das ranghöchste Mitglied der Runde, die sich da trifft, auf der anderen Seite des Tisches sich hinsetzt. Ja, also setzt euch bitte nicht ans Ende. Und wenn man zu spät kommt, sind meistens nur noch diese Plätze am Ende des Tisches frei. So. Und dann natürlich, ich sag's immer wieder, wenn ihr zu Konferenzen geht, gebt einen Beitrag, ansonsten ist die Zeit verloren, die ihr da verbringt. Keiner erinnert sich an euch. Und wenn ihr dann hinterher Leute trefft, guckt euch an, wer ist hier der Rang, einer der ranghöchsten Männer, versucht dort ins Gespräch zu kommen und steht nicht eigentlich zum netten Schwatz mit den bekannten Kolleginnen zusammen.
Ja.
So, und dann hast du noch gefragt, was man gar nicht tun sollte.
Was man möglichst, die Fehler, die man vermeiden sollte, genau. So grundsätzlich über alle die Themenbereiche, über die wir jetzt geredet haben,
ja,
hinweg.
Ein ganz wichtiger Fehler ist, bitte erliege nicht der Versuchung, den Herren Kaffee einzuschütten oder gar Getränke aus dem Kühlschrank zu holen.
Ja.
Es sei denn, du bist die Ranghöchste in dem Raum.
Ja.
Als Vorstandsvorsitzende, wo alles nur meine Mitarbeiter oder Kunden gegenüber saßen, durfte ich das natürlich tun. Aber ansonsten überlass das bitte einem der Kollegen auf Sachbearbeiterebene, die können das machen.
Ja, das ist ein schöner, letzter, sehr konkreter Tipp gewesen. Marie-Therese, vielen Dank. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend. Man merkt einfach immer, dass du aus unglaublich viel eigener Erfahrung berichtest. Das unterscheidet dich ja auch sehr von ganz vielen anderen, die hier so unterwegs sind, ohne jetzt da weiter ins Detail zu gehen. Das macht Spaß. Vielen Dank.
Ja, danke live für dieses wiederum wundervolle Gespräch.
Ja, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall den Podcast Female Success, weil dann hört ihr ihn erstens beim nächsten Mal wieder. Und das Allerwichtigste ist, wir reden hier so viel über Netzwerke, teilt den Podcast in euren Netzwerken und zeigt ihn euren, ja, wenn ihr es nicht selber seid, Entscheidungsträgern im Unternehmen, dass die nämlich sehen, was sie auch tun können und wie sie Frauen unterstützen können, damit eben das Unternehmen selber auch erfolgreicher wird. Und wenn ihr dann den Kanal abonniert habt, dann hören wir uns ganz bald wieder und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.